Eingangs ist mir gerade jetzt eingefallen, manchmal funktioniert etwas, du hast etwas geplant, im Plan funktioniert sehr gut im Kopf und in der Umsetzung funktioniert es dann gar nicht. Das ist nicht so cool, oder? So wie jetzt. Aber man geht ja nachher nicht nach Hause. Schön, dass alle noch da sind. Sondern es geht weiter, es geht erst recht weiter, weil unser Leben ist keine gerade Linie. Es hat immer Hindernisse. Mehr als uns lieb ist. Ich möchte aber mit der lustigen Geschichte anfangen, weil ich das sehr gerne habe. Und eine Geschichte, wir haben letzten Sonntag ja erzählt, was ist, wenn du in Probleme kommst, die du selbst verschuldet hast. Und heute geht es ja mehr darum, um die Probleme, die dir andere Leute vielleicht bereiten und du darum einfach auch Verletzungen hast. Also externe, interne. Ich habe auch eine lustige Geschichte zu den internen Verletzungen, wo ich ganz selber schuld bin. Und zwar hat es an einem Tag habe ich zwei Highlights gehabt, etwas Gutes, etwas Schlechtes. Und Steffi war immer mittendrin dabei. Einmal war sie sehr stolz auf mich und einmal wäre sie am liebsten im Erdboden versunken. Die erste Geschichte ist, dass sie, wir waren im Auto unterwegs, die Ausfahrt kam immer näher, ich wollte unbedingt noch den Lastwagen überholen vor der Ausfahrt. Der fand das nicht so cool, ist dann auch mit mir rausgegangen und am Lichtsignal waren wir beide, ich musste nach links, er nach rechts, beide waren in gleicher Höhe. Er hat die Scheibe runtergelassen, hat mich wirklich zusammengefaltet, ohne Ende. Und ich habe dann, und ich habe es ein Stück weit verstanden, es war wirklich knapp, es war nicht knapp, aber es war eher knapp. Und es ging ja noch knapper, aber er muss ja nicht übertreiben. Und anstatt einfach ruhig sein und durchschnaufen und so, habe ich dann Luftküsse verteilt und so ein bisschen so gemacht und so gelächelt. Und das hat ihn ja nicht beruhigt, im Gegenteil. Es hat dann Öl ins Feuer geworfen. Und Steffi war im Beifahrersitz und war immer weiter unten. Ja, das war nicht meine Sternstunde. Aber dann ein paar Stunden später, wir gingen dann ins Bett, es war schon ziemlich spät, war plötzlich ein extremer Lärm. Und unser Quartier ist sehr ruhig am Abend. Und ich habe dann rausgeschaut, überall dunkel im Quartier. Außer bei einer Wohnung, einer Parterre-Wohnung im Garten, kam extremer Lärm hervor. Also, und ich hörte dann, es war ein Kriegsfilm. Man hörte Maschinengewehr, man hörte Geschrei. Wir hörten die Stimme von George Clooney. Muss wahrscheinlich ein guter Film sein, ich mag ihn. Und auf alle Fälle, aber man konnte nicht schlafen, es war so laut. Überall war dunkel, nur aus einem Ring kam extremer Lärm. Ich dachte mir, also, das kann doch nicht sein, es ist so laut, das kann doch niemand schlafen. Und ich habe das Fenster zugemacht, es war immer noch extrem laut, trotz dem geschlossenen Fenster. Und dann habe ich mich dann aufgerafft, habe mich wieder in die Kleider geschlüpft, bin runtergegangen zu diesem Garten, an die Hecke ran und habe dann gesagt, hallo. Und dann ist dann tatsächlich jemand rausgekommen und gesagt, hey, es tut mir mega leid, um 23:30 Uhr abends zu stören, aber es ist extrem laut im Quartier, könnt ihr ein bisschen leiser machen. Und 10 Sekunden später war dann alles schwarz, hat alles aufgehört. Und Steffi war dann sehr stolz auf mich, weil wahrscheinlich haben sich einige aufgeregt, aber nur jemand ist dann rausgegangen und hat dann die Sache in die Hand genommen. Und das ist aber eine schöne Geschichte, oder? Für mich war es ermutigend zu sehen, manchmal wollen wir es gut machen, macht es verkehrt, manchmal macht man es dann auch gut und dann kriegt man auch einen Schulterklopfen. Genau, jetzt nicht immer geht es so gut, oder? Nicht immer sind wir in Umständen, die gut sind. Wir haben heute eine Geschichte, die, denke ich, die meisten von euch kennen. Und zwar geht es um Prophet Elia, auf den Kampf auf dem Karmel. Also den Gebetskampf, wo er mit den anderen Baals- und Aschera-Propheten ein Battle hat, welches Feuer das angeht. Und diese 850, also eine Riesenanzahl von den Propheten von Baal und von Aschera, zwei Götter babylonischen, sie tanzen herum und sollten ein Feuer erzeugen. Und dann kommt Elia ganz alleine. Und Elia genügt es nicht, dass er alleine ist und dass er keine Tänze macht. Ihm genügt ein kurzes Gebet und er will noch den Altar netzen mit Wasser, weil er sagt, mit trockenes Holz kann jeder Feuer machen, aber jemand, der mit nassem Holz ein Feuer machen kann, ist ja wirklich ein Richter Jungschi, keine Ahnung, ein rechter Soldat. Anyway, auf alle Fälle, er macht sich dann wirklich die Messlatte noch höher. Und tatsächlich geht bei mir das Feuer hoch. Bei Elia geht das Feuer hoch. Und ich möchte jetzt da ansetzen, weil diese Geschichte kennen sehr viele. Ein großer Sieg für Gott. Ein großer Triumph, dass Gott einfach größer ist und dass Gott auch nicht unbedingt Tänze braucht oder weiß ich was für ein Kalauer, sondern das ist noch ein ernstes, kurzes, ehrliches Gebet, wie bei Elia, kann so viel auslösen, weil Gott in die Tiefe sieht von uns Menschen. Aber ich möchte hier ansetzen, weil viele hören hier auf zu lesen, denken, ah, großer Sieg, cool, das ist auch gut für mich, oder Gott ist ein Gott, der mir den Sieg schenkt. Aber die Geschichte geht nicht einfach siegreich weiter. Und zwar die Umstände sind schwierig, weil die Obrigkeit in Israel hat versagt zu dieser Zeit. Die Obrigkeit ist König Ahab und die Königin Isabel. Ich habe noch ein Bild hervorgefischt. Genau. Und das Problem ist, Ahab nimmt seine Rolle nicht ein und die Isabel, sie dominiert. Sie dominiert ihren Mann. Sie ist eine phönizische Königstochter, hat sich verheiratet. Das ging leider selten gut im Alten Testament, wenn sich die einheimischen Könige mit ausländischen Frauen, die halt ihren Glauben dann und ihre Prägung mitgebracht haben, und auch da ging es nicht gut. Die Obrigkeit hatte versagt damals. Das Land ist verführt worden. Und die Umstände waren sehr schwierig. Ich lese das gleich mal, die Geschichte heute im 1. Könige Kapitel 19. Und zwar Vers 1 und 2. Ahab, also König Ahab, berichtete Isabel alles, was Elia getan hatte. Vor allem, wie er die Propheten Baal mit dem Schwert getötet hatte. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte. Die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesem Propheten angetan hast. Morgen dieser Zeit bist du eigentlich ein toter Mann, das schwöre ich. Also Ahab kann nicht selber etwas anordnen, er muss es dann seiner Frau sagen und sie sagt dann, du musst jetzt dies und das tun und dann hat es dann auch in die Wege geleitet. Da kam, also das sind die Umstände, Elia hat einen großen Triumph und der Dank dafür ist Verfolgung. Natürlich muss man auch anmerken, die Zeit des Alten Testaments ist eine andere Zeit. Die 850 Propheten, die da im Namen von Baal oder Aschera ihren Tanz aufführten, die mussten sterben. Also die starben alle. Das ist für uns 2020 ein bisschen krass dann, oder? Also ich fand es schon ein bisschen krass. Aber damals vertrug es nicht. Das vertrug die Sünde nicht. Gott sagt die Sünde. Und wir reden hier nicht irgendwie von einem kleinen Ladendiebstahl. Also nicht, dass ich den Ladendiebstahl verharmlosen möchte. Wirklich nicht. Aber wir reden ja wirklich von Menschenopfer, Kinderopfer und wirklich abscheulichen Praktiken. Diese mussten ausgemerzt werden, das geschah auch von Elia. Auch. Er hat den Triumph und darum musste die Sünde ausgerottet werden. Genau, das ist so auch die Geschichte, die noch mitschwingt im Ganzen. Ahab und Isabel, sie kommen auch in der Offenbarung, im Neuen Testament auch noch vor. Und das passiert relativ selten, dass sie dann so verknüpft sind, eine Nebenschaufigur wie Isabel ist. Und zwar steht in Offenbarung Kapitel 2, Vers 20, das ist ein Brief an die Gemeinde in Thyatira, genau, eine Gemeinde in der heutigen Türkei. Und da sagt Johannes, diese Gemeinde, trotzdem habe ich dir etwas auszusetzen. Du unternimmst nichts gegen Isabel, die sich als Prophetin ausgibt. Durch ihre Lehre verführt sie die Menschen, die mir dienen, zu sexueller Unmoral und ermuntert sie, ohne Bedenken das Fleisch der Götzenopfer zu essen. Die Umstände damals in dieser Gemeinde Thyatira waren, dass wieder eine Frau dort war, die sich als Prophetin ausgab und die Lügen in die Gemeinde brachte. Fromm, gespickte Lügen. Und der Schreiberling, also Johannes, hat das aufgeschrieben als ein Bild. Isabel, da klingt es bei jedem. Jeden, der die Tora, das Alte Testament kennt, wenn er Isabel hört, weiß er, das ist gar nicht gut. Das ist verheerend. Das ist Lügenprophet Nummer 1. Ich habe dann ein bisschen aufgelistet, was sind so die Punkte, die sie versagt haben. Die Obrigkeiten. Die Säbel ist es ganz einfach, die Götzenanbetung, eine Manipulation und krankhafte Kontrolle. Die Sünden von Ahab, vom König, sind, dass er passiv ist und abhängig ist von seiner Frau. Und das ergibt dann den Cocktail, den Elia erleben musste, was für das Land und für das Volk extrem schwer war, verheerend schwer war. Der Dank für den treuen Elia, der den großen Sieg, der hingestanden ist von der Überzahl der anderen Propheten, auch gegen die Regierung eigentlich, die gesagt hat, ja, das ist jetzt schon gut, Baal und Aschera ist noch besser als Gott. Gott ist ganz okay, aber das sind noch bessere Götter. Und nicht zuletzt hat er auch dann bewirkt, dass durch sein Gebet nach 3 Jahren Dürre wieder Regen kam. Der Dank dafür ist Verfolgung, Leid, Flucht. Und wir sind immer wieder Obrigkeiten ausgesetzt. Ob in einer Kirche, ob in einem Geschäft, ob sonst privat, auch Vereine, was auch immer. Und manchmal geht es sehr gut, manchmal geschehen Fehler, manchmal geschehen kleine Fehler, manchmal geschehen größere Fehler. Es ist immer sehr schwierig. Und das ist etwas, was mich immer wieder nervt. Allgemein, ob in einem Geschäft, aber gerade auch in einer Kirche, wenn Fehler passieren, wenn die Kontrolle so stark ist, wenn eine Manipulation geschieht, das ist etwas, was immer wieder extrem schmerzt. Was mich am meisten schmerzt, ist, dass man manchmal da nicht differenziert. Man sieht menschliche Fehler und den schwarzen Peter kassiert dann Gott. Man sagt, ich habe einen schlechten Pastor erlebt, ich habe einen schlechten Leiter erlebt, ich habe einen schlechten Arbeitschef erlebt. Ich lasse jetzt bleiben. Kirche kann mir gestohlen bleiben. Der Glaube kann mir gestohlen bleiben. Das, was ich immer wieder höre, seit ich knapp 20 Jahren im vollzeitlichen Dienst bin, ist es etwas, was ich immer wieder gehört habe. Gott wäre ja ganz okay, aber sein Bodenpersonal ist manchmal zum Schreien. Und ich muss ihm manchmal recht geben. Und ich muss ihn immer wieder auch selber hinterfragen, weil ich ja selber auch eine gewisse Obrigkeit bin, selber Pastor bin. Und es ist immer einfach, dann zu sagen, das und das ist nicht gut. Und es selber besser zu machen oder selber versuchen, ausgewogener zu sein. Natürlich bin ich auch dankbar, dass ich gerade hier auch einen starken Vorstand habe, dass ich starke Leute habe, die auch kommen und sagen, hey, bei aller Liebe und weiß ich was, aber da ist jetzt wirklich ein Punkt, den verstehe ich nicht oder wieso ist das jetzt so? Gerade auch in unserem Veränderungsprozess zu einem ICF, gewisse Sachen sind mega cool, andere Sachen verstehen nicht ganz immer alle, dass man immer im Austausch bleibt, dass es gesund bleibt, dass es ausgewogen bleibt, dass es nachvollziehbar bleibt. Ich habe gelesen, mit der Kirche, wenn eine Kirche Obrigkeit und wenn schlechte Dinge passieren, ist es immer wieder eine Challenge, weil man an der Kirche automatisch höhere Erwartungen hat. Das kann man gar nicht trennen. Und ich finde es nicht immer fair, weil Kirche, Pastoren, es sind Menschen wie jeder andere auch. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass in Turnvereinen oder andere allgemein so Turnvereinen, dass es dort mehr Missbräuche gibt als in Kirchen, prozentual. Aber wenn in der Kirche etwas geschieht, ist es ein Riesenthema. Und überhaupt nicht, es ist immer völlig blöd, oder? Ja. Aber die Kirche, wenn da das passiert, dann kommt es an Scheinwerferlicht. Dann wird es speziell hervorgehoben. Und einerseits verstehe ich es, weil die Kirche, sie versucht es gut zu machen, sie predigt es, sie sagt es, sie schreibt sich das auf die Homepage oder was ich, aber wo auch immer. Wir haben Familiengefühl und wir leben Gemeinschaft und wir predigen aufrichtig, was ich was alles. Und wenn da Schlechtes reinkommt, wenn da Ungesundes reinkommt, ist es doppelt so hart. Und gleichzeitig ist es unfair, weil es menschelt. Es menschelt überall, immer wieder. Aber es ist etwas, was mich immer wieder extrem schmerzt, wenn Obrigkeiten, wenn da Schwierigkeiten reinkommen. Aber es ist auch etwas Schönes, hier ganz konkret auch helfen und ansetzen zu können. Gerade auch in der Situation, wo ich auch letztens erzählt habe, in Zug, wo ich nicht eine Verantwortung habe, wo ich aber Sonntag für Sonntagabend dort bin und auch mit den Leuten im Gespräch bin. Gewisse Leute, die nur eine kleine Frage haben und andere Leute, die frustriert sind, die enttäuscht sind, und diese abzufangen. Mit den einen rede ich 10 Sekunden, mit den anderen lädt ich eine Stunde. Und einfach so weit wie es geht, die Trümmer, die es teilweise gab, die Scherben, die es teilweise gab, so gut es geht, zusammenzukehren. Aber gehen wir zurück zu Elia. Wie reagiert er darauf? Wir lesen das im Vers 3 und 4 wieder vom 1. Kapitel 19. Da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Dort ließ er seinen Diener, der ihn dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einen Ginsterstrauch fallen und wünschte sich, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er, lass mich sterben. Es ist schön, dass so ein großer Mann wie Elia, neben Mose, einer der größten Männer im Alten Testament, auch sie kommen an den Anschlag. Auch sie wissen da nicht mehr weiter und sehen kein Licht mehr am Horizont. Vielleicht ist es dir auch schon so gegangen. Mir ist es schon so gegangen und ich war froh, dass ich in der Bibel, quer in der Bibel, immer wieder an Gottes Männer und Gottes Frauen stieß, die keine Scham hatten, ihre tiefsten Ängsten, Versagen Gott mitzuteilen. Und das möchte ich dir auch anraten. Wenn du einen Schmerz hast, unabhängig, ob jetzt irgendetwas mit deinem Vorgesetzten zu tun hat oder ganz etwas anderes ist, dass du ganz ehrlich sein kannst und Gott das einfach sagen, auskotzen kannst. Quer in der Bibel findet man sich das und das ist etwas, was so gut tut. Ich wusste noch, dass das erste Mal, wo das Ganze in Zug geschah, wir eine große Small Group hatten und die Leute einfach erzählen konnten in Kleingruppen verteilt, was ihnen geschmerzt hat, was ihnen hochkam. Es war noch relativ krass, was da alles kam, aber was gut war, dass es rausgekommen ist, dass es gesagt wurde, dass darüber gebetet werden konnte, dass Vergebung, Versöhnung angestrebt werden konnte. Das war ein so intensiver Abend, aber der Nachgeschmack war extrem positiv. Der Nachgeschmack war extrem schön, weil es ausgesprochen wurde, weil es gebetet wurde, weil es nachbearbeitet wurde und auch immer noch ist natürlich. Teile deinen Schmerz, beginn damit, das Gott mitzuteilen. Ich sage immer, wenn die Leute sich noch nicht getrauen, sich Leute mitzuteilen, dann sag es zumindest mal Gott. Fang damit an, das Gott mitzuteilen. Ganz allein, du und dein Gott. Sag ihm und sag es in deinen Worten. Auch wenn es manchmal lauter ist, auch wenn es manchmal ein bisschen verrückter ist, ein bisschen oder mit Weinen oder was ich was für Worten, aber sag es Gott. In den Psalmen hat David manchmal eine sehr direkte Sprache, seinen Schmerz mitzuteilen und Gott kann das handeln. Gott kann deinen Schmerz handeln, aber du musst ihn aussprechen, du musst ihn sagen. Der dritte Punkt ist, verlasse deine Höhle. Und hier kommen wir langsam in unser Szenenbild. Genau, Elia, als er dann angekommen ist nach dem langen Marsch, als er am Berg Horeb, dem heiligen Berg Gottes, angekommen ist, ist er müde, geht in eine Höhle schlafen, so weit, so gut. Aber dann muss er aus der Höhle raus. Und ich möchte das lesen. Gott sagt das dreimal zu Elia. Vers 9, 11 und 13. Ich beginne mit dem ersten Vers 9. Am Berg Horeb ging Elia in eine Höhle, um darin zu übernachten. Plötzlich sprach der Herr zu ihm, Elia, was tust du hier? Zwei Verse später, Elia hat geantwortet, aber er ist noch nicht rausgekommen, obwohl das Gott ihm aufgetragen hat. Da antwortete ihm der Herr, komm aus deiner Höhle raus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Dann ging er raus, aber wieder rein. Vers 13, Elia ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Und noch einmal wurde gefragt, Elia, was tust du hier? Beginnen wir mal, für was steht die Höhle? Also als Nachtquartier, ganz praktisch, aber jetzt im übertragenen Sinn, zu unserem Thema Verletzungen, ist Höhle in erster Linie ein Bild für Rückzug. Ein Bild vielleicht für eine temporäre Aufgabe. Ein Bild, sich zu verkriechen. Ein Bild vielleicht auch für Selbstmitleid. Gott fordert heraus, komm heraus aus deiner Höhle. Komm heraus aus deinem Selbstmitleid. Komm heraus aus deiner temporären Aufgabe. Und Gott sagt das Elia dreimal. Vielleicht auch ein Zufall, vielleicht auch mehr spezielle Umstände. Aber ich glaube einfach, dass es dreimal steht, weil aus der Höhle herauskommen ist kein Spaziergang. Wenn man verletzt ist oder sich verletzt wurde, ist es nicht einfach oftmals mit einem kurzen Gebet gedeichselt, so wie Elia ein kurzes Gebet hatte und da brannte der Altar. Es ist ein Prozess. Es braucht immer wieder den Fokus, es braucht immer wieder Gebet, es braucht immer wieder Vergebung auszusprechen. Es hat vielleicht wieder Rückschritte. Es ist ein Prozess, aber es führt keinen Weg daran vorbei, weil sonst bleibt man in der Höhle. Ich möchte das Bild von der Höhle sogar noch eine noch weitere Stufe stellen. Und zwar auf die Stufe von, dass man äußerlich alles normal ist. Man lächelt, man sagt, ja, ist okay, man hat Herausforderungen, aber wer hat die nicht? Und tief im Herzen merkt man, da ist noch etwas. Man gibt es nicht so zu bedenken. Man will stark sein. Man will auch als Christ stark sein. Man will glauben, man will Zuversicht ausströmen. Aber wenn man ehrlich ist, wenn man alleine ist, merkt man, wie etwas eine Schwere da ist. Und es ist wie ein Bild von einer Maske. Die Maske sind ja das Wort des Jahres oder Unwort, keine Ahnung. Und man kommt am Sonntag und ist okay, ja, wir haben Herausforderungen, wer hat die nicht, alles und so. Aber du gehst nach Hause und du merkst, etwas zieht. Etwas vielleicht ganz tief in deinem Herz. Vielleicht eine Unversöhnung. Vielleicht etwas Unausgesprochenes. Vielleicht etwas ganz Kleines aber, welches dich zurückzieht. Wir sind zur Freiheit berufen. Nicht zur 80%igen Freiheit, auch nicht zur 90%igen Freiheit, sondern zur vollen Freiheit. Und obwohl wir immer wieder enttäuschen und enttäuscht werden, sollen wir nichts anderes als die 100%ige Freiheit anstreben. Und immer wieder aus dieser Höhle herauskommen, diesen Prozess gehen. Und der Prozess gehen, ich habe gesagt, die Höhle verlassen mit Vergebung und Versöhnung. Es beginnt immer mit Vergebung. Und das Schöne ist, vergeben kannst du ganz alleine. Das ist etwas, was du einfach aussprechen kannst. Für Versöhnung braucht es zwei, für Versöhnung braucht es mehrere Leute. Das kannst du nur steuern, was du von deiner Seite aussprechen kannst. Aber Vergebung, wie schwer du auch verletzt wurdest, das auszusprechen, das kannst du machen und das empfehle ich dir zu machen. Und manchmal will das Herz gar nicht richtig mitbeten, weil vielleicht es noch sehr frisch ist oder die Verletzung vielleicht auch sehr arg ist. Aber ich möchte uns herausfordern, dies einfach auch auszusprechen, weil es eine Verheißung ist. Auch wenn das Herz vielleicht nicht gerade mit kann, aber sagen, Gott, du siehst meinen Schmerz, du siehst, was diese Person gesagt und getan hat und ich vergebe ihr in deiner Kraft. Das auszusprechen immer wieder, im gesprochenen Wort, ist sehr viel Kraft. Damit beginnt es. Und wenn du vergeben hast, kann man sogar noch das Weitere angehen, die Versöhnung aufsuchen. Und wie gesagt, du kannst nur deinen Teil machen. Wenn eine Seite nicht gesprächsbereit ist, aber nicht einsichtig ist, das kannst du nicht ändern. Das ist schade. Aber das ist dann nicht mehr deine Herausforderung. Deine Herausforderung ist, die Hand auszustrecken und zu sagen, hey, was immer auch geschehen ist, ich habe es verdaut, ich habe es hochbearbeitet und lass uns das jetzt endgültig klären, lass uns die Hand geben und da geht jeder seinen Weg. Muss ja nicht beste Freunde sein oder so. Aber die Versöhnung auszusprechen und sagen, okay, das war's jetzt. Und ich sage den Leuten immer wieder, man macht es ja nicht für die anderen Leute. Die Versöhnung und die Vergebung machst du alleine für dich. Die machst du für dich. Weil es etwas ist, es kann ein Stein in deinem Herz bleiben, was immer eine Schwere ist. Und das darf nicht sein. Es darf nicht sein, dass die Leute sagen, ja, mit Kirche oder mit Gott und alles, mit Leidenschaft habe ich gebrochen, was da abging, das war too much. Das kotzt mich an, ich kann es nicht anders sagen. Aber es fordert mich heraus, als Obrigkeit, mich selber sehr genau zu spiegeln und selber mir auch streng zu sein. Der letzte Punkt ist, umgib dich mit guter, stärkender Gemeinschaft. Gott sah, dass Elia alleine, dass er jemanden brauchte, dass es gut ist für ihn, dass er nicht mehr alleine ist. Und er gab ihm jemanden, er gab ihm einen Freund und Mitstreiter. Vers 16. Gott sagt zu ihm, danach salbe schließlich Elisa, den Sohn von Schaphat aus Abel-Mehola, zu deinem Nachfolger als Prophet. Er baute nicht nur als Nachfolger auf, er blieb dann einige Zeit auch zusammen. Und ich glaube, dass für Elia eine Wohltat war, mit einem Freund auf Augenhöhe zu reden, zu beten, zu klagen, zu jammern, was das Leben halt auch mitbringt. Ich finde das auch so schön, dass es immer ein Zusammenspiel ist. Wir Menschen, wir sind zur Gemeinschaft geboren. Und dennoch sollen wir die Zeit mit Gott auch haben, die Zeit ganz alleine oder vielleicht mit deiner Frau und Gott alleine. Und wir brauchen das Zusammenspiel. Und gerade auch als Kirche wollen wir so eine Gemeinschaft bieten. Nicht, weil wir besser sind, nicht, weil wir etwas, weil wir höhere Erwartungen haben sollen, weil ich finde das zwiespältig. Wir sind Menschen wie jeder andere auch. Aber wir wissen, wo wir andocken können, um diese Gemeinschaft zu erleben. Wir wissen, wo wir andocken können, wo wir diese Vergebung, Versöhnung brandfrisch hervorholen können. Und es ist mein Ziel, dass wir hier in Altdorf weiterhin eine gesunde Gemeinschaft sein können, die ausgewogen ist, wo ich dies auch fördern kann mit meiner Verantwortung, mit meinem Einfluss. Aber das ist immer wieder ein Kampf, ist immer wieder ein Dranbleiben, immer wieder ein Austauschen. Manchmal auch etwas schmerzhaft, wenn Kritik kommt oder Fragen kommen. Aber es ist ein gemeinschaftliches Produkt. Und das ist das Coole am Kirchenbau. Das ist das Coole an der Gemeinde. So soll es sein. Wir sind nicht allein. Elia glaubte, er war allein. Aber Gott sagt, Elia, du bist nicht der einzige Christ auf dem Erdball. Gott sagt zu ihm, es gibt 7000 andere, die auch nicht vor Baal und Aschera auf die Knie gingen. Elia hat das vergessen oder nicht mehr bedacht. Aber Elia war nicht allein. Er hatte eine Armee von Freunden, die versteckt in den Häusern wahrscheinlich beteten und glaubten, auch wir sind nicht alleine. Ich möchte jetzt Lukas hervorbitten, der ein bisschen auf der Gitarre spielen wird. Bevor ich nachher bete, möchte ich, dass 2, 3, 4 Minuten ein bisschen Musik ist, wo du dir Gedanken machen kannst, wo du auch beten kannst zu Gott, wo du dich auch von einem Partner oder Ehefrau Mann segnen kannst, wenn du willst. Und einfach das ein bisschen setzen lassen kannst. Nachher werde ich dann nochmal hochkommen und zum Abschluss auch beten. Herr Vater, du hast diese stillen Gebete gehört. Du hast gesehen, vernommen schon lange, was uns beschäftigt, was uns drückt, was uns innerlich in eine Höhle drücken lässt, stoßen lässt. Vater, ich bitte dich für uns auch als Gemeinde, bitte dich für mich auch als Pastor, dass ich eine gute Obrigkeit sein kann, zusammen mit dem Vorstand, zusammen mit den anderen Leitern, dass wir unsere Sachen gut machen können. Weise. Es hat so viel Einfluss, es hat so viel Potenzial auf beide Seiten. Ich bitte dich, dass wir unsere Schmerzen immer wieder dir teilen können, weil du bist ein Gott, der es verträgt. Du bist ein Gott, der es liebt, wenn wir ehrlich sind, wenn wir nichts vormachen, wenn wir die Maske weglegen, die vielleicht manchmal auch drohen, unbewusst oder bewusst auch aufzuziehen, dass wir es dir sagen können. Allen Schmerz, allen Frust, alle Enttäuschung. Und ich bitte dich für uns, dass wir aus dieser Höhle herauskommen, wo wir noch in einer Höhle sind. Und in meinem Leben sehe ich, wie schnell man sich auch innerlich in eine Höhle begeben kann. Äußerlich sieht alles normal aus. Eine normal stressige Woche oder weiß ich was, aber im Herzen ist etwas Tieferes. Etwas Unausgesprochenes. Etwas Schweres. Etwas, wo man sich nicht wohl ist, aber man getraut sich vielleicht nicht, etwas einzubringen oder zu seinen Gefühlen zu stehen oder sonst etwas. Schenk uns hier Mut. Schenk uns hier Klarheit, schenk uns das rechte Wort. Aber dass wir uns an dir halten können, sodass wir aus diesem Prozess, das involviert ist, auch gehen können. Dass wir vergeben können, wer uns verletzt hat. Und dass wir die Hand reichen können für Versöhnung, wer uns verletzt hat. Es ist kein einfacher Weg. Aber du, Jesus Christus, bist ihn selber gegangen. Du hast uns vergeben, du hast dich mit uns versöhnt, trotz unserem Versagen, immer wieder. Und ich bitte dich für uns als Gemeinschaft, dass wir eine lebendige Gemeinschaft sein können. Dass es nicht nur auf der Homepage so steht, sondern dass es erlebt ist. Dass wir gestärkt am Sonntag nach Hause gehen. Nicht einfach nur eine Show ist. Dass etwas ist, was uns innerlich wie äußerlich gut tut. Danke, Vater, dass du allen Kirchen bist, die Leiterschaft segnest, die Leute segnest. Es ist so schön, eine Kirche zu bauen. Danke für das Vorrecht. Aber ich bitte dich, dass jeder seinen Teil dazu beitragen kann, dass es auf gesund und ausgewogen sein, so dass es dir auf Ehre bereiten, so dass wir eine stolze Braut sein können. Und so möchte ich jeden Einzelnen segnen hier, in allen Herausforderungen, in allen Freuden. Amen.